Hello, ausnahmsweise mal nicht aus dem Wald, sondern vom Schreibtisch aus Gründen. Nicht, weil es regnet, nicht, weil das Wetter schlecht ist, sondern weil es heute eine kleine, feine Lesung gibt aus meinem Buch Das Weib an seinem Platz. Was ist die wahre Bestimmung der Frau heute? Und ich bitte dich, spür gleich wieder den Titel, ja, die Spannung. Den Widerstand mit dem Haupttitel Das Weib an seinem Platz. Und dieses liest du, hörst du überhaupt den Untertitel? Was ist die wahre Bestimmung der Frau heute? Ja. Ich habe einen Abschnitt gewählt hierfür aus dem dritten Kapitel. Das sexuelle Weib. Und ich möchte so diese Kapitelüberleitung vom zweiten Kapitel, wo es, glaube ich, genau das Weib in Beziehung, darum ging es da, so ein bisschen wie auslassen und direkt reingehen in die Geschichte. Den kompletten Strom kannst du dann im Buch lesen. Ja, aber ich glaube, wir bekommen das hier so unter uns Betschwestern auch ohne eine große, längere Einführung hin. Was ich aber vorher sagen will und was ich auch im Buch sage, es geht mir mit dem Kapitel darum, am Anfang zuerst einen wunden Punkt zu berühren, den wir alle tragen. Und ich tue es ein bisschen über meine Geschichte. Und über das, was ich kollektiv sehe. Und will damit einfach sagen, du bist darin nicht allein, wenn es in dem Bereich Sexualität irgendwo schräg läuft bei dir, dann bist du nicht alleine damit. Ja? So, und damit hinein. Über Jahrzehnte. Bis fast in meine Wechseljahre hinein wäre ich niemals auf die Idee gekommen, in körperlichen Liebesdingen nach mehr zu fragen. Die immer selben Abläufe in zu dunklen oder viel zu hellen Schlafzimmern, die heißen Liebesszenen aus Hollywood-Filmen in meinem Kopf, denen ich trotz redlicher Bemühung nicht gerecht werden konnte. Das damit verbundene, andauernde Gefühl von Unzulänglichkeit. Die gelegentlichen Schmerzen, nicht erst nach der Geburt meiner Töchter. Die ermüdende Jagd nach Höhepunkten, an deren Anzahl pro Woche gemessen wird, wie gut unser Liebesleben ist. Die Unlust auf meinen Mann, die mich täglich später ins Bett gehen ließ, in der Hoffnung, er würde dann schon schlafen. Die stille Scham, wenn die Lust dann mal über mich hereinbrach und ich kaum wusste, wohin damit. Die tiefen Verletzungen aus Jahren des unbewussten Bettelns um körperliche Liebe, in denen ich mich mit den kleinsten Krümeln anfüttern und zugleich abspeisen ließ. All das war sehr vertraut, sehr normal für mich, weil es für mein gesamtes Umfeld ebenso normal war. Einander immer wieder aufs Neue in stundenlangen Telefonaten, gern auch gemütlich im Café, die jeweilige Misere zu bestätigen, schaffte das ultimative Zugehörigkeitsgefühl, auf das wir als soziale Wesen angewiesen sind. Ich wollte mich einfach um keinen Preis allein fühlen. Manchmal beschleicht mich heute noch der Verdacht, eine ganze Gesellschaft verwechsle Hinnahme mit Hingabe. Inzwischen weiß ich, wie viele Menschen insgeheim nach Lösungen suchen, nach einem anderen Miteinander, nach lustvoll wilder Sexualität, nach echter Nähe. Und nach freiem Tanz zu zweit in Ekstase. Zwei Pfade tun sich dann auf. Fehlersuche bei uns selbst, Fehlersuche bei anderen. Was stimmt nicht mit mir? Diese Frage greift meistens als erste. Kleiner Einschub hier, der nicht im Buch steht, vor allem bei uns Frauen, ja, die es sich immer orientieren am Umfeld und wie ist es und abtasten und schauen, wo muss ich mich anpassen, damit ich beschützt bin, damit ich sicher bin. Wir Frauen tasten permanent unser Umfeld ab nach, bin ich hier sicher, ja? Also, deswegen greift diese Frage meistens als erste und sie führt wie ein roter Teppich hinein in einen Abgrund, aus dem wir Frauen nur schwer wieder herausfinden. Nicht nur, aber auch, weil wir als weibliche Wesen sehr früh gesellschaftlich konditioniert werden, uns nicht so wichtig zu nehmen und für Harmonie zu sorgen, koste es, was es wolle. Verstehe mich nicht falsch, es ist gut, sich die eigenen Themen anzuschauen, die Kindheit aufzuarbeiten und für die wiederkehrenden Muster aufmerksam und wach zu sein. Aber wenn wir einfach mal aufhören würden, grundsätzlich davon auszugehen, die Schuld läge bei uns Weibern, wie viel könnte sich allein dadurch ändern? Ja, das Weibliche hat Jahrtausende gelitten. Da gibt es nichts zu beschönigen und auch nichts zu entschuldigen. Und was, wenn wir jetzt neu wählen würden? Was, wenn wir uns schlicht für den Schmerz nicht mehr zur Verfügung stellen? Auch wenn der vielleicht für Generationen vor uns üblich war. Es kann doch bitte nicht sein, dass wir ausgerechnet als Kinder der Emanzipationsbewegung in Sachen Sexualität im dritten Jahrtausend immer noch kuschen? Oder? Was, wenn wir all das jetzt heilen lassen? Wir leiden nicht. Wir sind nicht schuld. Wir schöpfen. Eine derart weitreichende Wahl, bewusst zu treffen, löst eine immens tiefe Öffnung der weiblichen Sexualität aus, ohne die wahre Erfüllung gar nicht möglich ist. Soweit, so gut. In der Regel taucht ungefähr an diesem Punkt in der Bewusstseinsentwicklung die zweite Frage auf. Denn wenn wir nicht mehr leiden und an uns nichts falsch ist, was muss er dann anders machen? Was muss der Mann noch lernen, damit unser Liebesleben schmerzfrei wird und wir wieder Lust auf ihn haben? Ich kann von mir berichten, dass ich diesbezüglich eine sehr lange Liste hatte. Ich hatte mich schließlich auf der Suche nach meinen Fehlern eingehend mit den Facetten der Sexualität und auch mit ihren Schattenseiten beschäftigt. Ich hatte über Kamasutra, Tantra, die göttliche Ordnung, Yin und Yang, Animus und Anima, Pornografie, Dualseelen gelesen. Frage nicht, was sonst noch. Ich wusste Bescheid. Mit dieser Agenda auf den Lippen ging dann leider gar nichts mehr. Mir war meine Mission, im Bett als perfektes Paar alles richtig zu machen. Klammer auf, meine Kundinnen erkennen an der Stelle eindeutig den Saboteur, der so wirksam war bei mir, ja, alles richtig zu machen. Diese Mission war mir wichtiger geworden als alles andere. Von seinen Wünschen wollte ich erstmal nichts mehr wissen. Meine Bedürfnisse sollten jetzt dran sein und dazu fühlte ich mich berechtigt. Schließlich hatte ich alles verinnerlicht was es an einschlägiger Literatur gab. Mein Liebster fand das nicht so sexy. Je mehr ich verlangte, redete und erklärte, umso weiter entfernte er sich. Es war, als würde ich ihm in Zeitlupe die Eier abschneiden. Als Rückendeckung ganze Bücher voller Belege dafür, dass ich recht hatte. So, und an dem Punkt stoppe ich, sonst lese ich dir jetzt wahrscheinlich das ganze Kapitel vor, das will ich nicht. Wie es weitergeht, ist natürlich, was dann mit mir passiert ist, was meinen Wandel herbeigeführt hat, welcher besondere Mann mir dabei geholfen hat, ohne dass ich da irgendwelche Schuldzuweisungen verpacke, überhaupt nicht. Die Essenz ist, ich habe genau das, was ich getan habe, auch von der anderen Seite erleben dürfen. Ich durfte Empfängerin sein dieser Druckwelle, die kommt, wenn sich jemand auskennt und ganze Bücher voller Belege hat, Bibeln sogar, dass er recht hat. Ja. Und das hat mich schön einsortiert, ja, an meinen weiblichen Urpol und was in Wahrheit mein Job ist. So dass ich überhaupt erstmal normal beziehungsfähig geworden bin, würde ich heute sagen, ja. Davor war da sehr viel Überheblichkeit. Und ich möchte an dem Punkt noch einflechten, weil es für mich thematisch so gut passt, weil bei mir genau auf dieser Ebene Sexualität so viel Erkenntnis passiert ist dazu. Und es kommt an anderer Stelle im Buch auch vor und wird ausführlich geschildert. Ich war an dem Punkt im Grunde, also wo ich mit all den Büchern, ja, und ich wusste Bescheid, so sehr darauf gedrängt habe, dass er sich jetzt mal entwickeln muss, war ich die mit dem eher narzisstischen Anstrich. Und mein Partner damals, Heribert, der er ja heute wieder ist, eher der Empath. Und ich setze diese Wörter gerne in Anführungsstriche, weil ich weiß, uns eint dieselbe Wunde, nicht nur Heribert und mich, sondern Narzissten und Empathen, meine ich. Ja. Und es ist einfach irgendwann im Leben eine Wahl gefallen, die das Ganze in ein bestimmtes Extrem gelenkt hat, ja. Stimme, sorry. Und ich habe dann in der anderen Beziehung, in der für mich toxischen Beziehung, die andere Seite erfahren. Ich habe erfahren, wie es ist, als Empathin auf diesen Menschen mit einem eher narzisstischen Anstrich zu treffen. Und ich rede hier nicht von den psychologisch-pathologischen diagnostizierten Zuständen, sondern von dem, was wir kollektiv erleben als Ausprägung, ja, im Wesen eines Menschen. So, und das auf der anderen Seite zu erleben, hat mich gut eingeordnet für mich und hat mir so sehr gezeigt, dass immer zwei dazu gehören und hat mir auch so sehr gezeigt, dass wir immer eine Wahl haben. Und was ich heute mitgeben möchte, außer diesem Häppchen aus meinem Buch und ein bisschen von meiner Geschichte, ist die Einladung, bei dir zu schauen, wo waren hier, während ich gesprochen habe, gelesen habe, die Resonanzen? Was kennst du von dir? Was kennst du von der anderen Seite? Und wie fühlt es sich jeweils an? Ja. Und dann genügt es damit erstmal zu sein. Wir müssen nicht auf Biegen und Brechen nach einer Lösung suchen. Es genügt, Bewusstsein zu schaffen. Wo genau ist dein Wunderpunkt, der jetzt berührt sein möchte, damit er weich werden kann und sich öffnen kann? Damit die Wunde sichtbar werden kann. Denn wenn wir die Wunde absichtlich zeigen, verschwindet die Scham. Und dann entspannt sich das Nervensystem. Und dann, erst dann, können wir eine Lösung hereinlassen, die sowieso längst da ist, die immer schon im Problem geborgen ist. Ich hoffe, das macht Sinn, was ich hier sage. So. So viel heute. Lass mich gern wissen, wie das landet bei dir. Und hol dir gern die Leseprobe auf meiner Website. Die findest du unter Veröffentlichungen und dann gelangst du zum Buch und dort ist die Leseprobe verlinkt, sodass du sie dir einfach holen kannst und eintauchen. Danke fürs Lauschen und bis bald.